Ich bin hier etwas erst herumgeirrt in Piwizeil, ist ja nicht ganz so groß der Ort, aber ich war eine Zeit lang nicht mehr hier und dann wusste ich nur noch so ungefähr, wo es abging und dann, weil es noch dunkel war, bin ich einen falschen Weg abgebogen, aber jetzt freut es mich ja hier zu sein, sodass wir zusammen uns Gedanken machen können über alternative Medizin. Man spricht heute in dem medizinischen Bereich auch manchmal nicht von alternativer Medizin, sondern von Komplementärmedizin. Das soll einfach einen etwas anderen Aspekt in den Vordergrund schieben. Bei alternativer Medizin geht es darum, dass es eine Alternative zu der bis dahin allgemein gültigen Medizin darstellen sollte. Die bis dahin allgemein gültige Medizin, ja, ich winde mich da so ein bisschen um die Bezeichnungen, das tun viele Leute, weil man nicht ganz genau so sagen kann, ja, was ist denn das eigentlich? Denn diese Medizin, die wir als vielleicht am besten materialistische, chemisch-biologische oder wie wir das sonst immer nennen wollen, Medizin bezeichnen, das ist die Medizin, die sich in den letzten 150 Jahren als die Normalmedizin in Europa entwickelt hat. Und das ist dann schon wieder sehr einschränkend, weil wenn wir vor 150 Jahren die medizinische Situation in Europa anschauen, dann wich die sehr, sehr stark von dem ab, was wir heute haben. Die meisten Medikamente, die wir heute haben, gab es nicht. Krebs war unheilbar, genauso aber auch Lungenentzündung, weil Antibiotika kannte man nicht. Das heißt, solche Dinge waren im Normalfall tödlich. Nur also gerade in der Zeit vor 150 Jahren der industriellen Revolution, da war es nur etwa so, dass die Hälfte der geborenen Kinder auch das Erwachsenenalter erreichten, weil viele Kinder schon als Säuglinge oder kurze Zeit nachher an den sogenannten Kinderkrankheiten gestorben waren, weil das eben, weil man keine Möglichkeit hatte, den Kindern da zu helfen. Also die heute allgemein gängige Medizin, diese materialistische Medizin, die den biochemischen Zusammenhang des Menschen erforscht und versucht, den auszugleichen, das ist der Standard. Und von diesem Standard aus, da war man seit den 60er Jahren immer mehr unzufrieden, zum Teil auch begründet. Weil nachdem vor Mitte des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts diese Medizin einen radikalen Aufschwung genommen hat, weil sie eben sehr, sehr viele Probleme lösen konnte, die man bis dahin unlösbar glaubte zu haben, danach wuchs die Erwartung immer stärker. Das heißt, die Menschen gingen davon aus, und Mediziner versprachen das manchmal auch, in wenigen Jahren werden alle Probleme gelöst und es gibt gar keine Krankheiten mehr. Man träumte davon in den 50er, 60er Jahren, man hätte bald alles in der Hand. Es kam dann in dieser Zeit sogar noch die Psychopharmaka auf, das heißt die Mittel, die nicht nur dann die körperlichen Leiden beheben sollten, sondern auch die seelischen Leiden. Und zwar die seelischen Leiden nicht mehr mit Seelsorge, Vergebung der Sünden oder sonst irgendwas. Nein, das braucht man nicht mehr. Man braucht nur ein paar chemische Substanzen und dann ist der Mensch wieder glücklich und zufrieden, der vorher depressiv und niedergedrückt war aufgrund seiner Schuld. Und da träumt man davon, in wenigen Jahren, es gibt dann für alle vielleicht noch sogar noch eine Glückspille. Alois Huxley in seinem Buch Schöne neue Welt beschreibt das dann so. Die Menschen bekommen regelmäßig eine Glückspille verabreicht und dann strahlen sie und sind zufrieden und gesund und sie brauchen nichts anderes mehr. Und das war so ein bisschen diese übertriebene Fortschrittsglaube in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Der drückte sich auch aus, wenn Sie mal so Zeitschriften lesen, die es zu der Zeit gegeben hat, in denen wurde dann beschrieben, die Menschen im Jahr 2000, die laufen dann in Raumanzügen herum, der Urlaub, der findet irgendwo auf dem Mond statt, da kann man dann hinfliegen, man isst nur noch so Astronautennahrung, das war ja damals ganz in, nicht? Also so aus Plastikfolien, nur noch zusammengestellt mit den Vitaminen und Stärke und was man da noch alles braucht. Ja, das sieht man, wir haben uns heute nicht genauso entwickelt, wie man vor 50, 60 Jahren dachte. Und eine der Sachen, die in der Zwischenzeit kam, war eine Enttäuschung nach der anderen über diese materialistische Medizin. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Manchmal war es so, dass Medikamente, von denen man sich viel versprach, nicht nur nicht halfen, das gab es häufig, sondern sogar den Menschen Schaden zufügten. Denken wir da an Contergan. Das war ja so ein Schmerzmittel, was man Frauen verabreicht hat, gesagt hat, ist vollkommen harmlos und super zum Einsetzen und man verkaufte das und dann wunderte man sich im Laufe der Zeit, immer mehr verkrüppelte Kinder sind geboren worden, bis das schließlich abgesetzt wurde, aber das war Jahre nachher. Die Firma hat immer wieder bestritten, nein, das ist doch bestimmt nicht mit unserem Medikament, denkt das zusammen. Und das war nur ein Beispiel. Zahlreiche andere Beispiele haben gezeigt, dass diese materialistische Medizin gut ist, aber dass sie auch Grenzen hat. Und aufgrund dieser Versprechungen, der Erwartungen, die geweckt worden sind, wollten die Menschen sich nicht mehr zufrieden geben, dass man einfach krank wird und stirbt, sondern jetzt wollte man dann andere, nämlich alternative Heilmethoden, die zu dieser Medizin eine Hilfe bieten können. Und das fing so an in den späten 60er, Anfang der 70er Jahre. Da war das eher noch eine Sache für Außenseiter, für Leute, naja, die sind, man hat das verlacht. Die normalen Ärzte haben sich nicht darum gekümmert. Das waren eher so, naja, Leute, die haben dann so Kräuterbücher gelesen und manche haben auch indische Medizin. Da gab es eine erste Welle eben dann auch der chinesischen Medizin, der Akupunktur, die dann in geworden ist. Die Homöopathie, die ja bis heute auch zu einem der Stützpfeiler der alternativen Medizin gehört, kam langsam wieder in den Vordergrund. Also das war dann in den späten 60er, 70er bis Anfang der 80er Jahre. Und alternativ bedeutet eben alternativ zu diesem materialistischen Medizinkonzept. Und eigentlich glaube ich aus heutiger Sicht sagen zu können, dass es ja auch gut war, dass man von diesem Allmachtsglauben der Medizin weggekommen ist. Also wer sich da noch ein bisschen dran erinnert, so Ende der 90er Jahre gab es dann nochmal so einen Schwung dieser Allmachtsfantasien. Der kam im Zusammenhang mit dem Aufblühen der Biotechnologie, Gentechnik. Wenn Sie sich noch daran erinnern, Ende der 90er Jahre, Anfang des neuen Jahrtausends, dann wurden alle möglichen Versprechungen, konnten Sie im Spiegel nachlesen, Interviews von Gentechnologen, da hatten einige hatten genannt, sie seien besser als Gott. Warum? Weil alle die Krankheiten, die liegen ja in den Genen und jetzt muss man nur noch die Gene umstellen und dann werden alle Krankheiten beseitigt sein. Und zwischenzeitlich sind wir wieder einige Jahre später und müssen feststellen, naja, ganz so hatte sich dieses Versprechen auch nicht erfüllt. Kein großer Durchbruch. Der letzte große Durchbruch war die Herstellung von gentechnischem Insulin, aber das liegt auch schon viel lange zurück. Und in der Zwischenzeit gibt es nicht so sehr viel Neues von der Gentechnologie. Also auch da eher Enttäuschung, große Erwartungen, große Versprechungen, wenig, was das tatsächlich eingelöst hat. Ja, und dann eben eine Alternative. Plötzlich entdeckte man, es gibt doch noch ganz andere Möglichkeiten. Gleichzeitig wuchs in Europa auch die Sehnsucht nach religiösen Inhalten. Das heißt, man beschäftigte sich spät stärker mit Religion, insbesondere hier mit asiatischer Religion und mit Esoterik. Das ist bis heute auch die boomende Religion in Deutschland, eine, die keine Kirchen, keine Gebäude, keine Glaubensbekenntnisse gebraucht, sondern wo jeder sagt, ich habe Gott in mir, Gott spricht zu mir, wie auch immer. Zu dir sagt etwas anderes als zu mir und zu demjenigen noch etwas anderes. Jeder hat so seine persönliche Gottesoffenbarung dabei. Und so ähnlich geht es dann auch in der alternativen Medizin, denn plötzlich hängt das gar nicht mehr zusammen mit Überprüfbarkeit. Das ist doch nicht wichtig, ob das überprüfbar ist. Das ist doch nicht wichtig, ob das irgendwo chemisch, biologisch wirkt. Die Hauptsache, ich werde gesund. Und wenn da irgendwelche Energien und Kräfte und so etwas auf mich einwirken, wer weiß schon, was es für Kräfte gibt? Es gibt ja viel mehr unter der Sonne, als man sich so träumen lässt. Also offen zu sein für alle diese Angebote. Und so insbesondere in den letzten 10 Jahren blüht diese Medizin sehr stark. Viele der Ärzte, deren Budget zusammengestrichen wird von einer Gesundheitsreform zur nächsten, öffnen sich auch dem gegenüber, bieten das mit an, werben mit dafür, machen einige Wochenendkursen, um als Therapeut für X und Y noch dastehen zu können, weil diese Sachen ja meistens Gesundheit abgerechnet werden und von daher für den Arzt auch ein gewisses Einkommen bieten. Ja, ist die alternative Heilmethode deshalb gut oder ist sie schlecht? Ich habe schon grundlegend gesagt, ich glaube, alternative Heilmethoden sind prinzipiell erst einmal gut. Und zwar, weil das Bild der klassischen Medizin, die den Menschen lediglich auf eine biochemische Maschine reduziert, das ist ja viel zu wenig. Der Mensch ist ja, zumindest glaube ich das als Christ, ja mehr als der Körper. Er ist gleichzeitig Seele und er ist gleichzeitig Geist. Und in der Bibel können wir durchaus lesen, dass auch eine Erkrankung der Seele und auch eine Erkrankung des Geistes Auswirkungen haben kann auf den Körper. Wir finden das in der Bibel an verschiedenen Stellen. Beispielsweise der König David, der Ehebruch betreibt und von Gott, also der ein geistliches Problem hat, können wir sagen, nämlich in der Beziehung zu Gott. Dann schreibt er in dem Psalm, alle meine Gebeine verdorren mir im Körper und kein heiles Glied ist mehr an mir. Das heißt, er hat körperliche Auswirkungen. In der heutigen Medizin wird man sich auch immer stärker bewusst, dass es eben diese psychosomatische Wirkung gibt. Nicht nur für Heilung, sondern erst einmal um krank zu werden. Bisher ist es so, dass man immer bei immer mehr Erkrankungen feststellt, dass da auch psychische Phänomene mit eine Rolle spielen. Also beispielsweise gab es in den letzten Jahren eine Untersuchung von der Universität in Freiburg, die hat ein ganzes Institut dafür eingerichtet, wo sie sich mit Psychosomatik beschäftigt. Und da haben sie Vergleichsuntersuchungen angestellt bei Menschen in zwischen 40 und 50 mit bestimmten Rückenproblemen. Aber Rückenprobleme muss ich jetzt eingeschränkt sagen. Also das heißt, da gab es bestimmte Abnutzungserscheinungen an der Wirbelsäule. Und bei den einen Menschen, die haben unter starken Schmerzen geklagt und die anderen nicht. Obwohl sie einen und denselben Vorfall gehabt haben. Und woran lag es? Man hat weitgehend festgestellt, dass auffällig viele Menschen über diese Erkrankung klagen, die gleichzeitig psychische oder Lebensprobleme haben. Zum Beispiel unter Arbeitslosigkeit leiden. Es ist heute ein ganzer Bereich in der Medizin, der sich damit beschäftigt, dass auffällig häufig Leute, die unter Arbeitslosigkeit leiden, also die nicht freiwillig arbeitslos sind, sondern da hineingezwungen werden, dass sie schnell in ein psychisches Tief hineinkommen und dass dann auffällig häufig Krankheiten auftreten. Und insbesondere sind das Kopfschmerzen regelmäßige, alle Formen von Rückenschmerzen, Magenschmerzen und all solche Sachen tauchen dort auf. Und nun, natürlich, man kann etwas feststellen, dass diese Krankheit ist ja nicht nur Einbildung, aber die Psyche, das heißt die Seele, löst diese körperliche Entwicklung aus. Das heißt, die Seele hat eine Auswirkung auch auf unser körperliches Wohlbefinden. Das ist das, was die Bibel uns schon lange sagt, was hier auch in der Medizin Stück für Stück erforscht wird. Und das bedeutet natürlich, dass man diese seelisch verursachten körperlichen Erkrankungen nicht alleine mit chemischen Substanzen heilen kann. Weil damit kann man die Symptome heilen, nämlich was herausgekommen ist, aber nicht die eigentliche Ursache. Man hat beispielsweise auch festgestellt, dass eine auffällig hohe Zahl von Krebserkrankungen mit auf psychische Ursachen zurückgeführt werden kann, sehr wahrscheinlich. Also man hat da verschiedene, natürlich sind nicht nur die Psyche, sondern man weiß, das sind auch genetische Anlagen, die dabei sind. Aber nicht jeder, der Gene hat, die dafür anfällig sind, bekommt auch Krebs. Darüber hinaus sind es Umweltbedingungen. Das heißt, das können Ernährung sein, Luft, Schadstoffe in der Umwelt, die das mit auslösen. Aber man hat festgestellt, dass auffällig häufig auch eine psychische Komponente dazu kommt. Beispielsweise, jemand hat einen schweren Lebenseinschnitt in seinem Leben gehabt. Und auffällig häufig ist dann, 1-2 Jahre später ist eine Krebserkrankung da. Das kann heißen, eine schwere familiäre Situation, eine Trennung oder wieder die Arbeitslosigkeit. Für manche ist es die Pensionierung, plötzlich, was mache ich, wofür bin ich da, was ist da noch? Und dann danach eine schwere Erkrankung, kurze Zeit nachher. Und das, worauf es hindeutet, ist, dass unser Körper eben nicht nur biochemisch ist, sondern dass da diese seelische und die Bibel sagt auch die geistliche, das heißt die Beziehung zu Gott, eine Rolle spielt für Erkrankungen. Dieses Psychosomatische, da weist uns die Medizin darauf hin, auf das Geistliche nicht. Das ist ja beispielsweise etwas, was wir mit Sünde im Zusammenhang bringen. Ich habe den König David erwähnt. Wir finden im Neuen Testament auch verschiedene andere Personen, die sündigen, das heißt, die in eine Schuld auf sich laden Gott gegenüber und die dann eine körperliche Krankheit haben. Bis hin da, dass die Bibel davon spricht, dass Geister von Menschen Besitz ergreifen können. Das, was die Bibel dann Besessenheit nennt. Und das ist ja auch eine geistlicher Zustand, wenn Jesus beispielsweise einen Menschen heilt. Das sind ja manche, das sind besessen, Jesus macht ihn frei. Und häufig mit diesem Freiwerden werden auch körperliche Probleme gehen weg. Das ist selbstverständlich etwas, was man mit der Medizin nicht untersuchen kann, weil ja ein Geist, weder der Geist Gottes, noch wenn wir davon überzeugt sind, dass es das gibt, eben auch ein Dämon, den können wir ja nicht anfassen, den können wir nicht ins Labor einsperren, der kann auch in keiner